Doch der Schlaf wollte sich nicht wieder einstellen. Vor allem vermisste Poirot die Bewegung des Zuges. Wenn sie wirklich im Bahnhof hielten, war es merkwürdig still. Im Gegensatz dazu wirkten die Geräusche im Zug ungewöhnlich laut. Der kleine Belgier konnte Ratchet hören, der nebenan hantierte. Ein Klick, als er den Waschtisch öffnete, das Plätschern des rinnenden Wassers, ein Planschen, dann ein neuerliches Klick, als das Becken wieder geschlossen wurde. Draußen im Gang tappten Schritte vorüber, schlurfende Schritte in Pantoffeln. Hercule Poirot lag wach und starrte zur Decke hinauf. Warum herrschte solche Stille auf der Station? Er räusperte sich, fühlte ein trockenes Kitzeln im Hals. Er hatte vergessen, seine gewohnte Flasche Mineralwasser zu verlangen. Wieder sah er auf die Uhr. 1:45. Seine Finger tasteten nach der Klingel. Er wollte den Schaffner bitten, ihm Mineralwasser zu bringen. Doch es blieb vor der Hand bei der Absicht, da jetzt eine andere Klingel anschlug. Der Mann konnte schließlich nicht gleichzeitig auf mehrere Glockenzeichen reagieren. Ding, 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 wieder klingelte es. Jemand begann ungeduldig zu werden. Wo war der Schaffner? Ding! Der Finger des ungeduldigen Reisenden blieb hartnäckig auf dem Klingelknopf liegen. Plötzlich kam der Kondukteur herbeigestürzt. Laut hallten seine Schritte durch den Gang. Er klopfte an eine Tür in der Nähe von Poirots Abteil. Stimmen wurden laut. Der Bass des Schlafwagenangestellten, ehrerbietig, entschuldigend, und ein helles Frauenorgan, wortreich und beharrlich. Mrs. Hubbard. Hercule schmunzelte. Der Wortwechsel, sofern man von gewechselten Worten sprechen konnte, dauerte ziemlich lange. Im Verhältnis von 90:10. Die 90% kamen von Mrs. Hubbard. Die 10 steuerte der Schaffner beschwichtigend bei. Endlich schien die Angelegenheit bereinigt zu sein, denn Poirot hörte ein deutliches »Bonne nuit, Madame« und das Schließen einer Tür. Nunmehr presste er den Finger auf die eigene Klingel und der Schaffner erschien prompt. Er sah erhitzt und bedrückt aus. »De l'eau minérale, s'il vous plaît. Bien, monsieur.« Vielleicht verführte ihn ein vergnügtes Zwinkern in Poirots Augen dazu, sein Herz zu erleichtern. »La dame, américain.« »Ja?« Der Braununiformierte wischte sich die Schweißperlen von der Stirn. »Malen Sie es sich selbst aus, Monsieur, was ich mit ihr auszustehen hatte. Sie behauptete steif und fest, in ihrem Abteil sei ein Mann. In einem Raum dieser Größe, Monsieur.« Er fuhr mit der Hand durch die Luft. »Wo sollte er sich verstecken? Ich habe auf Madame eingeredet, versucht ihr klarzumachen, dass sie das Opfer ihrer eigenen lebhaften Fantasie ist. Vergeblich. Sie beharrt darauf, sie sei aufgewacht und habe einen Mann gesehen. Und wie, frage ich, hat er das Abteil verlassen und von draußen den Innenriegel vorgeschoben? Doch Vernunftsgründen ist sie nicht zugänglich. Als ob wir nicht schon gerade genug Ärger hätten, Monsieur, dieser Schnee...« »Schnee? Aber ja, Monsieur. Ist es Monsieur entgangen, dass der Zug hält? Wir stecken in einer Schneewehe fest. Der Himmel weiß, wie lange noch. Ich erinnere mich, dass wir einmal 7 Tage von den Schneemauern gefangen gehalten wurden.« »Wo sind wir denn?« »Zwischen Winchowtschi und Brod.« »Oh la la«, sagte Hercule Poirot ärgerlich. Der Schaffner ging und erschien kurz darauf mit dem Wasser. »Bonsoir, Monsieur.« Poirot trank ein ganzes Glas und streckte sich dann im Bett aus. Er war noch nicht völlig eingeschlafen, als er wieder unsanft gestört wurde. Diesmal war es, als sei etwas Schweres dumpf gegen seine Tür gepoltert. Mit einem Sprung war er aus dem Bett, riss die Tür auf und schaute hinaus. Nichts. Nur zur Rechten ging eine Frau in einem scharlachroten Kimono den Gang entlang. Am anderen Ende saß der Schaffner in seinem engen Winkel und trug Zahlen in die Rubriken eines großen Bogens ein. Überall herrschte Totenstille. »Meine Nerven spielen wirklich verrückt«, sagte Poirot laut vor sich hin und stieg wieder ins Bett. Diesmal schlief er durch, bis zum nächsten Morgen. Als er erwachte, stand der Zug noch immer. Poirot zog die Jalousie hoch und sah hinaus. Der Zug war von hohen Schneewellen eingeschlossen. Poirot blickte auf seine Uhr. Es war schon 9:00. 9:45 schlug Hercule Poirot, der kleine, weltberühmte Detektiv, geschniegelt und adrett wie immer, den Weg zum Speisewagen ein. Lebhaftes Stimmengewirr schlug ihm entgegen. Wenn doch noch irgendwelche Schranken zwischen den einzelnen Reisenden bestanden hatten, so waren sie jetzt endgültig gefallen. Alle fühlten sich geeint durch das gemeinsame Missgeschick. Gelegentlich drang Mrs. Hubbards Stimme siegreich aus dem Chor der anderen hervor. Meine Tochter sagte, es sei die einfachste Sache von der Welt. Einfach im Zug sitzen bleiben bis Paris. Und jetzt? Tage und Tage können verstreichen, ehe der Schnee geräumt ist. Und übermorgen läuft mein Schiff aus. Wie soll ich es denn erreichen? Nicht einmal telegrafieren kann ich, um die Buchung rückgängig zu machen. Ich bin so wütend, dass es mir glatt die Sprache verschlägt. Der Italiener erklärte, dass ihn dringende Geschäfte in Mailand erwarteten. Und der große Amerikaner bedauerte, Ma'am, ausgiebig und drückte die Hoffnung aus, dass der Zug die Verspätung durch doppelte Geschwindigkeit wieder einholen könne. »Meine Schwester und ihre Kinder erwarten mich«, sagte die Schwedin weinend, »und ich kann sie nicht verständigen. Was sollen die nur denken? Sie werden sich das Schlimmste ausmalen.« »Wie lange müssen wir wohl hierbleiben?« fragte Mary Debenham. »Weiß das jemand?« Ihre Stimme klang ungeduldig, doch Poirot vermisste in ihr die beinahe fiebrige Ängstlichkeit, die sie während des kurzen Aufenthalts des Taurus-Expresses an den Tag gelegt hatte. Wieder ließ sich Mrs. Hubbard vernehmen. »In diesem Zug weiß überhaupt niemand etwas, und niemand bemüht sich, irgendetwas zu tun. Das hat man von dem faulen Ausländerpack. Ah, wenn diese Schneemassen drüben in Amerika einem Zug den Weg versperren, würde man wenigstens versuchen, etwas zu tun.« Arbuthnot wandte sich an Poirot und sagte in sorgfältig gedrechseltem Französisch, »Vous êtes un directeur de la ligne, je crois, monsieur. Vous pouvez nous dire...« Lächelnd klärte Hercule Poirot diesen Irrtum auf. »Nein, nein«, erwiderte er auf Englisch, »Sie verwechseln mich mit meinem Freund und Landsmann, Monsieur Bouc. Oh, pardon.« »Der Irrtum ist durchaus erklärlich«, meinte Poirot. »Man hat mich jetzt in dem Abteil untergebracht, das er früher innehatte.« Monsieur Bouc war nicht anwesend und Poirot ließ seinen Blick schweifen, um festzustellen, wer sonst noch fehlte. Nun zum Beispiel Prinzessin Dragomirov und das ungarische Ehepaar. Desgleichen Ratchet, sein Diener und die deutsche Zofe. Die Schwedin trocknete sich die verweinten Augen. »Ich bin töricht«, sagte sie reuevoll, »es ist schlecht von mir zu klagen. Diese Verzögerung wird wohl ihr Gutes haben, wie ja meistens alles zum Guten ausschlägt.« Die anderen teilten diese christliche Denkart jedoch nicht. »Das klingt schön und gut«, sagte McQueen unruhig, »doch wie, wenn wir tagelang hier festsitzen?« »In welchem Land sind wir eigentlich?« erkundigte sich die verzweifelte Mrs. Hubbard. Und als man ihr Jugoslawien nannte, brach es erbittert von ihren Lippen. »Ach, einer von diesen Balkanstaaten, was kann man da anderes erwarten?« »Sie sind die einzige Geduldige, Mademoiselle«, wandte sich Hercule Poirot an Miss Debenham. Sie zuckte leicht mit den Schultern. »Was hilft's, sich aufzuregen?« »Sehr philosophisch gedacht, Mademoiselle.« »Es ist reine Selbstsucht, Monsieur, Selbsterhaltungstrieb. Ich habe gelernt, mich vor sinnlosen Gefühlsregungen zu hüten, die einen nur zermürben und aufreiben.« Sie sagte es mehr zu sich selbst als zu ihm. Ja, sie sah ihn nicht einmal an. Ihr Blick glitt über seine kleine Gestalt hinweg aus dem Fenster, wo der Schnee sich immer höher aufzutürmen schien. »Sie sind ein starker Charakter, Mademoiselle«, versicherte Poirot liebenswürdig. »Meines Erachtens sogar der stärkste von uns allen. Oh nein, ich kenne einen, der viel stärker ist als ich. Und das wäre...« Plötzlich schien es ihr zum Bewusstsein zu kommen, dass sie mit einem Fremden, noch dazu einem Ausländer, sprach, mit dem sie bis zum heutigen Morgen knapp ein halbes Dutzend Sätze gewechselt hatte. Sie lachte höflich, aber voller Abwehr. »Zum Beispiel die alte Dame«, lenkte sie ab. »Sie haben sie wahrscheinlich bemerkt, Monsieur, eine sehr hässliche alte Dame. Und trotzdem braucht sie nur den kleinen Finger zu heben und etwas zu verlangen, und der ganze Zug läuft und rennt.« »Er läuft und rennt auch für meinen Freund, Monsieur Bouc«, entgegnete Hercule Poirot. »Allerdings, weil er Direktor der Internationalen Schlafhakengesellschaft ist, nicht etwa, weil er einen herrischen, despotischen Charakter hat.« Mary Debenham lächelte abermals. Der Morgen schlich dahin. Verschiedene Reisende, unter ihnen auch der kleine Detektiv, blieben im Speisewagen. Das Gemeinschaftsleben schien sich für die lästige Wartezeit besser zu eignen. Poirot erfuhr noch eine Menge über Mrs. Hubbards Tochter und wurde überdies in die Gewohnheiten des verstorbenen Mr. Hubbard eingeweiht, angefangen vom morgendlichen Imbiss, zu dem eine reichliche Portion Haferflocken gehört hatte, bis zur Nachtruhe, der sich in wollenen Bettsocken, von Mrs. Hubbard gestrickt, hinzugeben pflegte. Als er später einem etwas konfusen Bericht über die Missionsbestrebungen der schwedischen Dame lauschte, betrat einer der Schlafwagenkondukteure den Speisewagen und blieb vor Poirot stehen. »Pardon, Monsieur?« »Ja?« »Eine Empfehlung von Monsieur Bouc. Er lässt fragen, ob sie wohl die Güte hätten, umgehend für einige Minuten zu ihm zu kommen. Poirot trennte sich mit einer Entschuldigung von der Schwedin und folgte dem Schaffner in den nächsten Wagen und noch den halben Gang des übernächsten entlang. Das Abteil, an das der Mann endlich klopfte, gehörte nicht Monsieur Bouc. Es war ein Abteil zweiter Klasse, aber besonders geräumig. Trotzdem machte es einen überfüllten Eindruck. Monsieur Bouc selbst saß auf dem kleinen Sitz in der gegenüberliegenden Ecke. Ihm vis-à-vis blickte ein dunkelhäutiger Herr in den Schnee hinaus. Breitbeinig und Poirot den Weg versperrend, stand ein vierschrötiger Mann in blauer Uniform vor dem Fenster, der Zugführer. Und neben ihm sah der kleine Belgier seinen eigenen Schlafwagenkondukteur. »Ach, mein lieber Freund«, rief Monsieur Bouc, »schnell treten Sie näher, wir brauchen Sie!« Der Dunkelhäutige unweit des Fensters rückte zur Seite und Poirot nahm neben ihm Platz. Was fehlte seinem Landsmann? Sein Gesichtsausdruck gab Poirot zu denken. Etwas Ungewöhnliches musste sich ereignet haben. »Was ist geschehen?« fragte Poirot. »Oh, allerhand, mon cher. Erst dieser Schneesturm, dieser unfreiwillige Aufenthalt und jetzt...« Er machte eine Pause und aus dem Mund des Schlafwagenbetreuers kam ein ersticktes Seufzen. »Und jetzt was?« »Und jetzt liegt ein Passagier tot in seinem Bett. Erstochen«, sagte Monsieur Bouc mit der Ruhe der Verzweiflung. »Ein Passagier? Welcher?« »Dieser Amerikaner. Er heißt, Bouc zog einige vor ihm liegende Notizen zur Rate. »Ratchet, nicht wahr? Ratchet.« »Ja, Monsieur«, wirkte der Schlafwagenschaffner hervor. Und Poirot merkte erst jetzt, dass der Mann weiß war wie eine Wand. »Sagen Sie ihm, er soll sich setzen«, wandte sich der Detektiv mahnend an Monsieur Bouc. »Er ist ja einer Ohnmacht nahe.« Der Zugführer trat ein wenig zurück. Der Schlafwagenkondukteur sank erschöpft in die Ecke und vergrub das Gesicht in den Händen. »Boah«, meinte Poirot, »das ist ernst. Gewiss ist es ernst, mon ami. Ein Mord an und für sich ist schon eine Kalamität erster Ordnung. Doch hier erschweren noch die Nebenumstände die Sache. Wir stecken fest, vielleicht für Stunden, vielleicht für Tage.« Und ferner haben wir, da wir mehrere Länder passieren, meist einen Polizeibeamten des jeweiligen Staates im Zug. In Jugoslawien jedoch nicht, verstehen Sie? »Das ist eine verworrene Geschichte«, gab Poirot zu. »Oh, es kommt noch schlimmer, mon cher. Dr. Konstantin, pardon, ich habe vergessen, Sie vorzustellen. Dr. Konstantin, Monsieur Poirot.« Der dunkelhäutige Mann verbeugte sich und Hercule Poirot tat das Gleiche. »Dr. Konstantin ist der Meinung, dass der Tod gegen 1 Uhr nachts eintrat.« »Einen genauen Zeitpunkt festzulegen ist ungemein schwierig«, ergriff der griechische Arzt das Wort. »Indes glaube ich behaupten zu können, dass der Mann zwischen Mitternacht und 2 Uhr morgens starb.« »Wann wurde Mr. Ratchet zuletzt lebendig gesehen?« »Gesehen? Das weiß ich nicht«, erwiderte Monsieur Bouc. »Aber ungefähr 20 Minuten vor 1 hat er noch mit dem Schlafwagenkondukteur gesprochen.« »Richtig«, stimmte Poirot zu, »das habe ich selbst gehört. Das ist das Letzte, was man von ihm weiß.« »Ja, das Fenster von Mr. Ratchets Abteil war weit geöffnet, so dass der Schluss nahe lag, der Mörder sei auf diesem Weg entkommen. Meiner Meinung nach ist das aber eine Finte. Wäre der Mörder durch das Fenster geflohen, hätte er Spuren im Schnee hinterlassen müssen. Es gibt aber keine.« »Wann wurde das Verbrechen entdeckt?« »Michel?« Der Schlafwagenschaffner fuhr in die Höhe, das Gesicht noch immer blass und verstört. »Berichten Sie dem Herrn ganz genau, was passiert ist«, befahl Monsieur Bouc. Michel berichtete unzusammenhängend und mit großen Pausen dazwischen. »Der Kammerdiener, dieses Mr. Ratchet, ja, er klopfte heute Morgen an die Tür. Er hielt keine Antwort. Dann kam vor einer Stunde der Speisewagenkellner. Er wollte wissen, ob Monsieur zum Déjeuner erscheinen würde. Es war inzwischen 11 Uhr geworden. Ich öffnete ihm schließlich die Tür mit meinem Schlüssel. Aber von innen war die Kette vorgelegt und kalt war es drinnen, eisig kalt. Der Schnee wehte durch das offene Fenster herein. Ich dachte, dass den Herrn vielleicht ein Unwohlsein befallen habe und holte den Zugführer. Wir sprengten die Kette und gingen hinein. Er lag dort. Ach, c'était terrible.« Wieder barg er das Gesicht in den Händen. »Die Tür war verschlossen und von innen durch die Kette gesichert?« wiederholte Poirot nachdenklich. »Selbstmord kann es nicht gewesen sein, hm?« Der kleine griechische Doktor lachte laut auf. »Tötet sich ein Selbstmörder mit 10, 12, 15 Messerstichen?« fragte er schneidend. Hercule Poirot riss entsetzt die Augen auf. »Das ist ja barbarisch!« Jetzt meldete sich der Zugführer zum ersten Mal. »Glauben Sie mir, das war eine Frau«, erklärte er. Nur eine Frau kann derartig zustechen. Dr. Konstantin rieb sich das dunkle Kinn. Dann müsste sie über beträchtliche Kraft verfügen. Nichts liegt mir ferner, als mich hier in technischen Einzelheiten zu ergehen. Das wäre nur verwirrend, aber ich versichere Ihnen, dass 2 oder 3 Stiche mit einer solchen Wucht geführt wurden, als sollten sie durch einen harten Gürtel aus Knochen und Muskeln dringen. Ein spitzfindiges, wissenschaftliches Verbrechen war es also nicht, urteilte Hercule Poirot. Nein, sogar ein sehr unwissenschaftliches. Die Stiche scheinen aufs Geradewohl geführt worden zu sein. Es schien dem Täter egal zu sein, wohin er traf. Ein paar Stiche sind auch abgeglitten, haben kaum Schaden angerichtet. Es kommt mir fast so vor, als habe jemand die Augen geschlossen und in wilder Raserei blindlings drauf losgewütet. C'est une femme, versicherte der Zugführer. Wenn Frauen in Wut geraten, entwickeln sie erstaunliche Kräfte. Er nickte dabei so weise, dass jedermann argwöhnte, sein Urteil beruhe auf persönlicher Erfahrung. Ich kann vielleicht ein paar Lücken füllen, sagte jetzt Poirot. Mr. Ratchet hat gestern mit mir gesprochen. Wenn ich ihn recht verstanden habe, besagten seine Worte nichts anderes, als dass er sich in Lebensgefahr befand. Dann war es keine Frau, rief Monsieur Bouc, sondern ein Professional aus der Verbrecherwelt. Ein Gangster, sagen die Amerikaner, nicht wahr? Den Zugführer schien es zu schmerzen, dass seine Theorie in nichts zerrann. Nun, dann war es aber ein recht stümperhafter Gangster. In Poirots Ton lag fachmännischer Tadel. »Wir haben da einen Hünen von Amerikaner im Zug«, entsann sich Monsieur Bouc, seine Idee weiterverfolgend. »Ein höchst ordinär aussehender Mann mit grässlicher Kleidung. Er kaut Gummi, was doch wohl in besseren Kreisen nicht üblich ist. Sie wissen, wen ich meine?« Der Schlafwagenkondukteur, dem diese Frage galt, nickte. »Ja, Monsieur, die Nummer 16. Doch er scheidet als Täter aus. Ich hätte es gesehen, wenn er das Abteil betreten und wieder verlassen hätte.« »Vielleicht, Michel, vielleicht aber auch nicht. Doch lassen wir das einstweilen dahingestellt. Die Frage lautet, was sollen wir tun?« Vielsagend blickte er Poirot an, und Poirot hielt den Blick schweigend stand. »Mon cher, Sie verstehen mich sehr wohl. Warum also noch viele Worte verlieren? Nehmen Sie die Nachforschungen in die Hand. Nein, nein, keine Widerrede. Ich spreche jetzt für die internationale Schlafwagengesellschaft. Wie einfach wäre alles, wenn wir der jugoslawischen Polizei bei ihrem Erscheinen die Lösung des Falles präsentieren könnten. Ansonsten Verzögerungen, Verdrießlichkeiten, 1 Million Weiterungen, vielleicht sogar, wer weiß, ernstliche Belästigungen von gänzlich unschuldigen Personen. Stattdessen entschleiern Sie das Mysterium. Wir sagen kurzweg, es ist ein Mord geschehen und hier ist der Täter. Und angenommen, ich entschleiere es nicht? Ah, mon cher, Monsieur Bouc's Stimme wurde weich und schmeichelnd. Ich kenne Ihren Ruf. Ich weiß ein wenig über Ihre Methoden Bescheid. Hier wird Ihnen ein geradezu idealer Fall geboten. Das Vorleben all dieser Reisenden zu durchleuchten, ihren Leumund zu prüfen, all das erfordert Zeit und bringt unzählige Unannehmlichkeiten mit sich. Haben Sie nicht oft genug gesagt, um einen Fall zu lösen, brauche ein Mann sich nur in seinen Sessel zu setzen und nachzudenken. Tun Sie das, mon ami. Sprechen Sie mit den Reisenden, sehen Sie sich die Leiche an, prüfen Sie die vorhandenen Hinweise und dann, nun, ich baue auf Sie. Ich bin überzeugt, dass es nicht nur leere Prahlerei von Ihnen ist. Lehnen Sie sich zurück und denken Sie nach. Gebrauchen Sie, wie Sie immer sagen, die kleinen grauen Zellen Ihres Gehirns und Sie werden klar sehen. »Ihr Vertrauen rührt mich, mein Freund«, sagte Poirot bewegt. »Wie Sie sehr richtig bemerkten, kann das kein schwieriger Fall sein. Ich selbst habe vergangene Nacht, doch das gehört vorerst nicht hierher. Tatsächlich, die Sache reizt mich, mon vieux. Noch vor einer Stunde habe ich überlegt, wie ich mir über die Langeweile unseres erzwungenen Aufenthalts hinweghelfen könnte, und schon wird mir ein interessantes Problem beschert. »Sie nehmen also an?« fragte Monsieur Bouc voll Eifer. »C'est tendu. Legen Sie die Sache vertrauensvoll in meine Hände.« »Wunderbar. Und wir alle stehen Ihnen zur Verfügung.« Für den Anfang brauche ich einen genauen Plan vom Schlafwagen Istanbul-Calais und genaue Angaben über die einzelnen Reisenden. Und ferner würde ich gern Ihre Pässe und Ihre Fahrkarten sehen. »Michel, die haben doch Sie in Verwahrung. Holen Sie sie.« Der Kondukteur verließ den kleinen Konferenzraum. »Was ist mit den anderen Passagieren?« setzte Poirot seine Ermittlungen fort. »In diesem Wagen sind Dr. Konstantin und ich die Einzigen. Im von Bukarest kommenden Wagen reist ein alter, dem Schlafwagenbediensteten wohlbekannter Herr mit einem lahmen Bein. Die übrigen Waggons kommen für uns nicht in Betracht, da nach dem Diner gestern Abend die Verbindungstür zum Schlafwagen abgeschlossen wurde. Und vor dem nach Calais bestimmten Wagen läuft lediglich noch der Speisewagen. Dann müssen wir, wie es mir scheint, unseren Mörder in dem Wagen Istanbul-Calais suchen, sagte Hercule Poirot gedehnt. Und zu dem Arzt gewandt fügte er hinzu, das wollten doch auch Sie andeuten, nicht wahr? Der Grieche nickte. Eine halbe Stunde nach Mitternacht bohrte sich unsere Lokomotive in die Schneemauer und seither sitzen wir rettungslos fest. Es kann also niemand den Zug verlassen haben. Der Mörder ist unter uns, sagte Monsieur Bouc sehr ernst. Er befindet sich im Zug.